So, wir haben am Anfang gesungen, dass Gott gut ist. Michael hat eine sehr interessante Einleitung gegeben von einem Mann, der im Gefängnis saß und der nicht sehen konnte, was Gott noch mit ihm vorhat. Ja? Der eines Tages der mächtigste oder zweitmächtigste Mann von Ägypten war. Wir schauen uns heute auch einen an, der im Knast saß. Und der nicht erhöht worden ist, sondern erniedrigt worden ist. Er wurde nämlich einen Kopf kürzer gemacht. Das ist der Johannes der Täufer. Und er hat eigentlich, wenn man so sagen kann, eine ganz steile Karriere nach unten gemacht. Und ich möchte euch mal einladen, da Lukas Kapitel 7 aufzuschlagen. Lukas 7. Und das gehört zugegebenerweise zu einem der Texte, die ich eigentlich nie so ganz verstanden habe. Beziehungsweise ich habe hier Jesus nicht ganz verstanden. Und wenn wir das lesen, an sich, das ist eine ganz interessante Sache, eigentlich ist es sehr entmutigend, was wir hier lesen. Nämlich wie Jesus sich gegenüber Johannes verhält. Wenn man da mal eine Parallele zu unserem Leben zieht. Aber ich möchte mit dieser Predigt dich ermutigen heute. In einer ganz besonderen Weise. Und zwar diejenigen unter euch oder unter uns, die mit Jesus vorwärts gehen, mit Jesus unterwegs sind und doch irgendwie den Eindruck haben, es macht irgendwie gar keinen Sinn. Du fühlst das vielleicht gar nicht so richtig, dass Jesus da ist, dass er dir hilft, dass er dich durchträgt und du fühlst dich vielleicht ähnlich, wie Johannes sich fühlte. Und die Predigt, die wir uns heute anschauen, sie trägt den Titel »Es geht nichts verloren«. Und was das mit diesem Hintergrundbild auf sich hat, das könnt ihr vielleicht schwach erkennen. Das sage ich euch gleich. Gut. Also, Johannes der Täufer, den haben wir uns ja schon damals mal angeschaut. Wer war Johannes? Johannes war eigentlich so der Superman gewesen. Ja? Es ist der größte Prophet. Jesus bezeichnet ihn als den größten Propheten überhaupt. Er hat sozusagen Jesus die Bahn geebnet. Und es heißt im Lukas Kapitel 1, dass er bereits im Mutterleib, im Bauch erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist. Das heißt es von keinem anderen. Ja? Johannes wurde bereits erfüllt mit Heiligen Geist im Mutterleib. Er war der letzte alttestamentliche Prophet. Es gab viele Verheißungen hin auf Johannes. Und er war natürlich auch ein Powerredner. Also er hat in der Wüste gepredigt, also unser einer, wir gehen meistens ins Zentrum rein, ja, wo es strategisch am geschicktesten ist. Er ist in die Wüste gegangen und alles strömte zu ihm hin. Also das war echt wie ein Magnet gewesen. Okay, was bewegte Johannes? Wir lesen hier im Kapitel 7, und da fangen wir mit unserem Text an, Kapitel 7, Vers 18, und dem Johannes berichteten seine Jünger über dies alles. Also sie berichteten ihm alles, was wir die letzten Wochen uns angeschaut hat, was Jesus getan hat. Und Jesus hat ja einiges bewegt und Johannes hat ihm den Weg geebnet. Ja? Also hört er, was jetzt alles passiert ist. Von Heilungen, Befreiung von Dämonen, von Totenauferweckung, alle Arten von Menschen, die sich bekehrten, inklusive Centurios, ja, haben wir ja letzte Woche uns angeschaut, Scharen von Jüngern, die ihm nachfolgten und revolutionierende Predigten. All das hört Johannes. Doch wie reagiert er darauf? Man könnte jetzt sagen, er hat ja eigentlich seine Mission erfüllt, ja, und er hört jetzt, Jesus setzt genau das um, was er damals so gesagt hat, ja. Und man könnte sagen, boah, wir sind ein gutes Team, ja, Johannes und Jesus, das ist so das Top-Team überhaupt. Das wurde ja schon am Anfang, Elisabeth und Maria hatten das ja auch schon zueinander gesagt. Aber wir lesen hier in Vers 19 folgendes, und Johannes rief zwei seiner Jünger herbei, und sandte sie zum Herrn und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Das war die Reaktion von Johannes. Also es hört sich ziemlich, oh, hier ist aber einer, stinkig. Ja? Also so lese ich das mal wenigstens. Ja? Nicht in der Weise, ja, Jesus, ich finde das klasse, was du machst, sondern er sagt, er zweifelt. bist du der Kommende, bist du der Messias oder sollen wir auf einen anderen warten? Obwohl Johannes war kein Weichei gewesen, ja. Er war richtig ein Mann, das werden wir gleich noch sehen, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat nie Zweifel gehegt. Aber er kam an einen Punkt in seinem Leben, wo er hier offensichtlich einen Zweifel hat. Wo er offensichtlich sich fragt, Moment mal, hey, was ist hier eigentlich los? Warum war das so? Oder wo war Johannes in dieser Zeit? Und da kommen wir hier zu unserem Bild hier, was ihr ganz schwach erkennen könnt. Johannes saß im Knast und in Matthäus Kapitel 14 wird uns das ein bisschen erklärt. Matthäus 14 Vers 3, warum er im Gefängnis saß. Das war übrigens das Gefängnis vermutlich, wo er saß. Das sieht natürlich heute ein bisschen anders aus. Es ist immerhin schon 2000 Jahre alt. Da heißt es in Matthäus 14 Vers 3, denn Herodes der Große hatte Johannes gegriffen, ihn gebunden und ins Gefängnis gesetzt, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Also man liest da schon raus, da ist irgendwas nicht ganz koscher. Herodes war pervers gewesen, er hat Dinge getan, die einfach absolut No-Gos waren. Ja. Hier hat er sich die Frau seines Bruders Philippus genommen, er hat viele Menschen abschlachten lassen und Johannes hat seinen Mund aufgemacht. Er hat gesagt, das ist nicht in Ordnung. Und deshalb saß er im Knast und war da am Verrotten. Ja. Josephus Flavius, ein jüdischer Geschichtsschreiber, der sagt das genauer. Er sagt halt, dass Johannes in der Bergfestung Machaerus war. Dort war sozusagen auch noch ein Ort, wo Herodes sich oft aufhielt. Und das ist am Toten Meer und dort hielt er sich auf. Und man vermutet halt, dass in diesem Loch er gefangen gehalten wurde. So merken wir schon, die Situation, in der Johannes war, die war nicht ganz so einfach. Und die Frage trotzdem nochmal, warum reagierte Johannes so? Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Nun, es hatte ja eigentlich schon angefangen, als die Menschen begannen nicht mehr so sehr zu Johannes zu kommen, sondern zu Jesus. Jesus hat nämlich auch getauft und Jesus hat auch gepredigt. Ich meine, Johannes ist ja in die Geschichte eingegangen als der Täufer. Und nun kam Jesus und er taufte auch. Moment mal, das war doch Johannes sein Job, ja? Jesus, muss das sein jetzt? Und ich sage jetzt mal, O-Ton, Johannes Jünger, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Johannes 3, 26. Also die haben das schon geblickt. Ja, plötzlich wird es weniger bei Johannes. Sie rennen alle zu Jesus. Und ich finde das ganz krass. In Johannes 1, Vers 37 steht Johannes da mit seinen Jüngern. Er hat ja auch Jünger gehabt, die ihm nachfolgten, ja, die sozusagen seine Schüler. Und dann kommt Jesus vorbei und Johannes sagt, siehe das Lamm Gottes. Und die Jünger, okay, tschüss. Ja, und folgen Jesus nach. Keine Erklärung da. Also es muss schon ziemlich heftig sein. Johannes zieht ein Fazit über sein Leben und sagt im Johannes 3, Vers 30, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Wow. Ist ein cooler Satz, ja. Aber ganz schön heftig, finde ich. Ich meine, er wusste das ja eigentlich, dass Jesus der Messias ist. Er hat vieles erlebt. Er hat die Verheißungen gehabt, er hat es gepredigt, er hat sogar Jesus gepredigt, er hat sogar gesehen, als er, erinnert euch, als er Jesus getauft hatte, kam plötzlich eine Erscheinung, da heißt es in Form einer, wie eine Taube, über Jesus und da kommt eine Stimme aus dem Himmel, die sagt, das ist mein geliebter Sohn. Also er hat wirklich das gehört und jetzt kommt er mit diesem Satz, okay, bist du es jetzt oder bist du es nicht? Wie kann das sein? Wie kann das kommen, dass ein Mann, der das Vorbild überhaupt ist, ein Mann, der so tief verwurzelt war mit Gott in seiner Beziehung, wie kein anderer zuvor, das werden wir gleich auch noch hören, wie kann das sein, dass der an einen Punkt kommt und diese Gefühle hat, diese Gedanken hat, dieses Gefühl hat. Und dieses Gefühl kommt ja dann irgendwo her, dass man sagt, Mensch, ich verrotte hier im Knast. Ja? Jesus predigt, da werden Tote auferweckt. Ja? Jesus hat alle Macht und er besucht mich noch nicht mal. Wir möchten uns jetzt mal die Reaktion anschauen, die Jesus auf Johannes hat. Gut, es geht wieder nicht. Klasse. Die Reaktion Jesu auf Johannes. Vers 20. Als aber die Männer zu ihm kamen, also hier kommen jetzt die sozusagen die Boten vom Johannes, sprachen sie: Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Ja, das haben wir hier, glaube ich, auch. Ja, genau. Ab Vers 22 erst. In jener Stunde aber heilte er viele von Krankheiten, Plagen, bösen Geistern und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Also es ging einiges, ja. Und jetzt haben wir hier, was wir hier auf der Folie haben, Jesus antwortet und sprach zu ihnen. Das ist die Reaktion von Jesus. Geht hin und verkündigt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tode werden auferweckt, Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Also genau das, was der Prophet, die Propheten im Alten Testament vorausgesagt haben. Und genau das, was auch Johannes damals gepredigt hat. Er hat gesagt, wenn dieser Mann kommt, er wird alle diese Dinge tun. Und das sind Zeichen dafür, dass er der Messias ist. Und genau das sagt Jesus eben, nichts anderes. Und jetzt kommt der Hammersatz. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. So. Ja, deswegen habe ich das ein bisschen kursiv hier gedruckt. Ist doch der Hammer, oder? Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du das gelesen hast, hatte ich das schon mal wirklich gewurmt, ja, wenn du dich in die Situation reinversetzt hast. Ich meine, hier ist Johannes, er hat nur eine höfliche Frage und sagt, okay, Jesus, ich bin hier völlig am Ende, ich weiß nicht mal ein noch aus, ich habe meine Zweifel und ich will nur wissen, bist du es oder soll ich noch ein bisschen warten hier? Ja? Und Jesus sagt ihm das, also auch irgendwie keine klare Antwort. Und unten drunter noch dieser Oberhammer, ja, noch so eins reinhauen. So kommt uns das wenigstens vor, wenn wir das lesen. Mehr hört Johannes nicht. Das sind sozusagen die letzten Worte, die Johannes von Jesus hört. Die Frage, die sich stellt, warum keine Ermutigung? Warum keine Ermutigung? Ja? Warum kommt Jesus nicht und ermutigt ihn? Oder warum, das kommt dann später, da kommt nämlich noch ein später Nachruf. Warum kommt da so ein später Nachruf hinterher? Denn es ist halt eben so, Vers 24 steht dort Folgendes geschrieben, als aber die Boten des Johannes weggegangen waren, fing er an, zu den Volksmengen über Johannes zu reden. Ja? Also, Jesus hatte schon was auf Lager gehabt über Johannes. Aber das sagt er erst, nachdem die Leute weg sind. Steht ihr? Da kommen diese Boten vom Johannes und die wollen einfach was hören und Jesus gibt ihnen das mit auf den Weg und glückselig, wer sich nicht an mir ärgert. Und sie gehen wieder weg und jetzt fängt Jesus an und erzählt Lobeshymnen über Johannes. Also hätte er den Boten gesagt, bleibt mal noch eine Viertelstunde hier, hört mal genau zu, was ich zu sagen habe. Und das nimmt Johannes mit. Ich glaube, das wäre eine Wahnsinnsermutigung gewesen für Johannes, oder? Und jetzt kommt der späte Nachruf. Warum der späte Nachruf? Es gibt nichts Schlimmeres, als wie Nachrufe am Grab eines Menschen. Ich meine in der Weise, wenn man im Leben der Person nichts Gutes zu erzählen hatte oder hat, ja, die Person ist halt eben ihren Weg gegangen und plötzlich liegt diese Person im Grab drin, im Sarg drin und dort stehen jetzt die Leute drumherum und dann gibt es da die Lobeshymnen. Das ist eigentlich schade, ja, wenn man im Leben nichts zu sagen gehabt hat und nachher kommt man mit irgendwelchen Nachrufen, was es für eine wunderbare Person gewesen ist. Und ich glaube, es ist noch keine Person beerdigt worden, wo noch nicht irgendwie ein wunderbarer Nachruf kam, wenn es nur ein Satz war. Warum dieser späte Nachruf? Nun hören wir uns erstmal an, was Jesus über Johannes spricht. Im Vers 24, da heißt es im zweiten Teil, was seid ihr in die Wüste hinausgegangen anzuschauen? Ein Rohr vom Wind hin und her bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen oder auch tollen Kleidern angetan? sie, die in herrlicher Kleidung und in Üppigkeit leben, sind in den königlichen Höfen. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Ein Propheten? Ja, ich sage euch, und mehr als ein Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor meinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Denn ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein größerer als Johannes der Täufer. Aber der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Diesen Zusatz will ich in zwei Sätzen erklären. Jesus sagt damit, das, was jetzt anbricht mit Jesus, ist noch viel gewaltiger wie alles bisher. Nämlich Jesus ist gekommen, um eine einmalige Erlösung zu schaffen, um unsere Sünden zu vergeben, um uns gerecht zu machen vor Gott. Und das, was wir jetzt hier heute Morgen hier machen, wir sind alle in dem Sinn mehr als Johannes der Täufer. Obwohl Johannes der Täufer als der größte Mensch gilt, sagt Jesus, der jemals gelebt hat. Warum? Weil wenn du Jesus im Herzen hast, hast du freien Zugang zu Gott. Wenn du Vergebung deiner Schuld hast, Vergebung deiner Sünden. Ja, wenn wir eine Anbetungszeit haben, du singst direkt zu Gott. Das erreicht direkt die Ohren unseres Herrn. Das heißt, du bist in Gottes Augen, das ist Gottes Maßstab, größer als wie der größte Mensch, der jemals gelebt hat. Das ist eine gewaltige Geschichte, allein schon das, ja. Ich komme aber gleich nochmal darauf zurück. Also, ich möchte mit euch, bevor wir diese Frage klären, die Frage behalten wir im Hintergrund, warum bekommt er keine Ermutigung, warum der späte Nachruf, möchte ich euch anhand von ein paar Punkten aufzeigen, wer Johannes eigentlich war. Denn Johannes war ein Leben, was so wie Gott das sich vorgestellt hat. Und das beschreibt ja Jesus hier auch. Zum einen lesen wir, Johannes ist treu. Mache ich das eigentlich oder macht ihr das? Gemischt, gut. Ich bete immer noch, dass wir eines Tages mal so einen richtig guten Pointer hier haben. Vielleicht kann man auch mal eine Sonderspende machen. Das Erste, was wir lesen, Johannes ist treu. Ich tue es weg. Ja, dann mach du. Gut. Kommt da noch ein Vers dazu? Genau, gut. Johannes ist treu. Wir haben hier diesen Riesenvers, aber was wir hier drin lesen, ein Rohr, ja, was seid ihr gekommen, um zu sehen, ein Rohr vom Wind hin und her bewegt. Johannes war kein Fähnlein im Wind gewesen. Johannes war kein Fähnlein im Wind. Und ich sag mal, wir, und ich schließe mich damit ein, wir sind das sehr häufig. Wir passen uns immer irgendwelchen Sachen an, ja. Irgendwie, Johannes war krass, der war echt krass drauf. Er stand sein Mann. Und er hat das weitergegeben, was Gott wollte. Er war total treu gewesen. Oder es heißt dort, einen Menschen mit tollen Kleidern angetan, in Üppigkeit leben. Es war keiner, dem es darum ging, bequem zu leben. Ja, ihr habt das vielleicht ein bisschen im Hinterkopf. Was war Johannes für einer? Ja? Mit was hat er sich ernährt? Er hat sich in der Wüste aufgehalten. Das war kein schönes Leben, was er geführt hat. Aber er war treu. Er lebte für Gott. Das war seine ganze Sache. Er hatte null Kompromisse, ist er eingegangen. Oder das Nächste, Johannes, das sagt ihm Jesus, Johannes ist in seiner Bestimmung. Siehe, heißt es dort, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Jesus sagt, er hat mir den Weg geebnet. Johannes ist voll in seiner Bestimmung. Johannes hat alles richtig gemacht. Ja, er hat genau das gemacht, was er tun sollte. Er lebt also voll in seiner Bestimmung, sogar jetzt, wo er im Knast sitzt. Ja? Sogar nachher, als er einen Kopf kürzer gemacht wurde. Kurze Zeit später, ja, das mal vorwegzunehmen, kurze Zeit später stand er vor dem lebendigen Gott. Und Gott hat ihn überschüttet mit Ermutigung. Er war treu, er ist nachgefolgt. Er hat seinen Mund aufgemacht, ja? Er lebt in seiner Bestimmung. Der Heilige Geist hat ihm gesagt, du sagst jetzt was über Herodes. Und vielleicht wusste er genau, wenn ich das ausspreche, dann geht es mir dreckig. Es ging jedem dreckig, der was gegen Herodes den Großen gesagt hat. Das Nächste. Johannes ist sehr bedeutend. Johannes ist sehr bedeutend. Vers 28. Unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer als Johannes der Täufer. Überlegt euch das mal. Der jemals geboren wurde auf dem Erdboden. Mose, Elia, wie sie alle heißen. Was für ein Wahnsinnslob, den, was Jesus da über ihn loslässt. Die gute Nachricht sagt hier bedeutend, ja. Unter den Frauen, von den Frauen geborenen ist kein bedeutenderer als Johannes der Täufer. Was für eine Ehre aus dem Mund Jesu. Es war nicht Johannes, Herodes der Große, das war sein Name, sondern Johannes der Große. Vielleicht macht Jesus bewusst dieses Wortspiel, ja. Johannes, dieser wilde, krass, hüpferessende Kamelhaar-Prophet. Ja? Ich habe euch mal ein Bild von ihm mitgebracht. Oh! Machen wir kurz Licht aus da. Das sieht man, ja, das ist. Ich finde, er sieht noch recht human aus da. Hippie der alten Zeit. Gut, kannst du da hell machen? Also keine Ahnung, vielleicht sah er so aus. Vielleicht. Mir gefiel der immer ganz gut hier. Das ist aus dem Jesus-Film. Jesus sagt, es war kein Größerer, der jemals gelebt hat. Dann das Nächste, was Jesus über ihn sagt. Johannes ist ein Segen für die Menschheit. Johannes ist ein Segen. Und zwar lesen wir da, zum einen, alle, die wollten, wurden gesegnet. Ja? Und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner haben Gott Recht gegeben, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Johannes war ein Segen für die Leute. Die kamen dahin. Was heißt das denn, sie ließen sich taufen? Sie taten Buße. Sie erkannten, dass sie falsch lagen. Und sie wollten erneuert werden. Und sie kamen zu Johannes. Sie legten das ab. Er taufte sie. Er führte sie sozusagen hin auf Jesus. Er war ein Segen für fast eine ganze Nation gewesen. Und natürlich ist logisch, wenn du ein Segen bist für Menschen, für gewisse Menschen, dann gibt es andere, für die du das Gegenteil bist. Es lehnten ihn auch andere ab. Das waren vor allen Dingen leider die religiösen Führer gewesen. Ja? Alle, die nicht wollten, lehnten ihn ab. Das ist auch eine Folge sozusagen vom Segen. Und dann kommt noch eine Hammergeschichte, was Johannes noch war. Johannes, ich habe es so formuliert, Johannes ist wie Jesus. Jesus stellt sich hier auf eine Stufe mit Johannes. Und zwar heißt es im Vers 31, wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlechts vergleichen? Von wem und wem sind sie gleich? Also, wem soll man die vergleichen, die Johannes ablehnt? Sie sind Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen und einander zurufen und sagen, wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen, ihr habt nicht geweint. Ich habe mich gefragt, was war denn das für ein Spiel, was sie da gemacht haben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sagt Jesus, diese Leute, die ihn ablehnten, die waren oft wie so launische Kinder gewesen, denen man es nie recht machen konnte. Ja? Kennt ihr so launische Kinder? Ich hoffe nicht, dass ihr so welche habt. Ja? Ja, ich will jetzt Puppen spielen. Ja, und dann gibt es die Puppen und so. Und dann ist, ich will keine Puppen spielen, ich will das spielen. Und wenn so ein paar launische Kinder zusammen sind, ja, dann will die eine will dann Mama sein und du bist jetzt Kind und dann ist sie halt Mama und dann will sie lieber das Kind sein. Und bei uns war es damals halt immer Cowboy und Indianer. Ja. Erst wollte ich Cowboy sein und dann habe ich halt rausgefunden, ich hatte eine Pistole, die hat ja nur geknallt. Ja. Und der Indianer, der hatte halt Pfeil und Bogen, da konnte man richtig mit schießen. Also da konnte man richtig was mitmachen, ja. Und da wollte ich lieber Indianer sein. Und lauter so Geschichten, ja. Was ich damit sagen will, oder was Jesus damit sagen will, und das sehen wir hier auf der Folie, Jesus vergleicht sich, denn Johannes der Täufer ist gekommen, er aß weder Brot und trank weder Wein, und ihr sagt, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt, und ihr sagt, sieh ein Fresser und Weinsäufer und Freund von Zöllnern und Sündern. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden von all ihren Kindern. Das heißt, Jesus stellt sich mit Johannes auf einer Ebene. Er sagt, hey, Johannes kann es euch nicht recht machen und ich kann es euch nicht recht machen. Und wir beide haben euch die Weisheit Gottes offenbart. Er nennt sich und Johannes in einem Atemzug. Ich finde das stark. Es gibt eigentlich kein größeres Lob überhaupt, ja. Wir halten also fest und sehen diese Punkte. Johannes ist treu, er ist in seiner Bestimmung, er ist sehr bedeutend, er ist ein Segen, ist wie Jesus. All das sagt Jesus über Johannes. So, jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Wir haben ja immer noch nicht die Frage beantwortet, warum sagt Jesus ihm das nicht selbst? Oder? Jetzt gehen wir mal weiter. Diese Geschichte ist für dich. Diese Geschichte ist für dich. Und ich spreche heute zu dir, wenn du diese Kriterien lebst, die wir die letzten Wochen gesehen haben, ja, wir haben über Bergpredigt gesprochen, wenn du Jesus lieb hast, ihm nachfolgst, wirklich mit ihm unterwegs bist, auch in dieser Haltung lebst, in der Demut lebst und sagst, Mensch, ich kann es nicht aus eigener Kraft. Ich brauche die Hilfe Gottes. Ich lebe aus der Vergebung. Und ich bitte ihn, dass er mich füllt mit seiner Kraft. Und du gehst vorwärts, wie dieser Centurio letzte Woche. Ich spreche zu dir, wenn das dein Anliegen ist. Nicht, wenn du alles erfüllst, ja, sondern wenn dein Herz für Jesus ist. Wenn du mit Jesus unterwegs bist. Dann gilt das, und ich glaube, auch hier haben wir genau den Punkt, der in deine Situation spricht. Wenn du ähnlich wie Johannes bist, ja, du bist müde vom Kampf, du hast gekämpft, in einer Lebenssituation, die nicht einfach ist, kommst auch irgendwie nicht raus. Und ich möchte zu dir sprechen, wenn du so ein frustrierter Nachfolger bist, wenn du dich vielleicht so fühlst, als sitzt du irgendwie im Knast, kommst nicht mehr vorwärts, kommst nicht mehr zurück. Und ich spreche zu dir, wenn du Jesus nachfolgst, aber dich irgendwie in so einer Tretmühle fühlst, ja, immer das Gleiche, Tag ein, Tag aus. Der Job und du kriegst es gerade so hin, oder vielleicht der Bergwäsche zu Hause, die schreienden Kinder. Es ist frustrierend, ja, und du fragst dich, ist das mein Leben? Ist das mein Leben? Und vielleicht, wenn du in der Situation drin bist, wo du den Eindruck hast, Mensch, ich habe einfach keine Kraft mehr. Und Jesus, ich brauche deine Ermutigung. Und wo bist du? Und dann hörst du, ja, ich finde das ja manchmal ermutigend. Manchmal kommen ja auch Leute von euch auf mich zu und sagen, können wir nicht ein bisschen auch Zeugnisse hier einflechten in Gottesdienst? Und vielleicht können wir das auch wirklich machen. Aber ein Haken haben diese Zeugnisse. Zeugnisse, die erzählen, wie wunderbar Gott mir geholfen hat und was er an mir getan hat und alles Mögliche. Da sitzen immer Leute hier, die sagen, okay, du erlebst es, aber ich nicht. Ich bin nämlich wie Johannes. Ich sitze hier und frage Gott, kannst du mich ermutigen? Und dann kriege ich höchstens so eine Antwort, wie Johannes die bekommen hat. Ja? Glückselig, wer sich nicht an mir ärgert. Klappe zu, weitermachen. Ich möchte versuchen, das zu beantworten. Warum Jesus ihn nicht direkt ermutigt. Ich gebe dir erstmal eine Vorantwort sozusagen. Eine Vorantwort wäre folgende. Unsere Aufgabe als Christen ist, einander zu ermutigen. Ermutigung ist so extrem wichtig. Und das sehen wir ein bisschen bei Johannes. Johannes hat nämlich noch Leute um sich herum gehabt, die bei ihm waren. Ich weiß, es ist keine befriedigende Antwort auf den Text hier, aber Gott hat in uns hineingelegt, wir behandeln das gerade bei unseren Community-Abenden, dass es eine Wirkung des Heiligen Geistes ist, Ermutigung. Gott hat die Ermutigung in uns hineingelegt und darum gibt es auch Gemeinde und darum kann man auch kein Christsein führen in der Isolation, ja? Dass du sagst, ich kann mir ja die Predigten downloaden vom PC und so, das reicht nicht. Deshalb brauchst du Hauskreise, Mitarbeit und alles so, den kleinen Rahmen. Ermutigung ist extrem wichtig. Aber das ist immer noch nicht die Antwort. Jesus, das habe ich eben gesagt, Jesus hätte ja eigentlich mitgehen können und Johannes direkt ermutigen können. Aber das war damals möglich, das ist aber heute nicht möglich. Verstehst du? Jesus hätte sich aufgemacht und wäre hingegangen, weil er ja unter ihnen lebte. Das geht aber heute so nicht. Jesus ist jetzt beim Vater und der Heilige Geist ist in dir. Und komischerweise ist das häufig so, dass das Reden des Heiligen Geistes uns manchmal nicht erreicht, besonders dann, wenn wir völlig frustriert sind. Ja? Und manchmal ist es auch sogar so, dass vielleicht die Leute, die in deiner nächsten Nähe sind und dich versuchen zu ermutigen, dass es auch nicht ankommt. Ich möchte sagen, und das ist wichtig, das, was du jetzt fühlst, ist nicht die Realität. Das, was du jetzt fühlst, ist nicht die Realität. Schau Johannes an, wie er sich fühlt. Er sitzt im Gefängnis. Ihr habt dieses Bild da im Hintergrund. Irgend so ein Loch war das gewesen. War sicherlich nicht so komfortabel wie die Gefängnisse, die wir heute haben. Ja? Johannes sitzt dort und er fühlt sich mies. Und schauen wir uns an, was Jesus über Johannes sagt. Das war die Realität. All diese Punkte, das war die Realität. Nicht das, was Johannes fühlte. So, und jetzt frage ich dich, und jetzt schlage ich den Bogen. Könnte es sein, dass Jesus Folgendes über dich denkt? Du bist treu, du lebst in deiner Bestimmung, du bist sehr bedeutend, du bist ein Segen. Und das Letzte, du bist wie Jesus. Und du fragst dich, okay, wenn das so ist, warum sagt Jesus mir das nicht? Oder? Ich glaube, Jesus hat es manchmal schwer, durchzudringen zu uns, uns das zu zeigen. Und jetzt stell dir mal vor, angenommen, die Geschichte wäre anders verlaufen. Die Boten kommen zu Jesus und sagen, hey Jesus, Johannes geht's ganz mies, er sitzt im Knast, falls du das noch nicht gewusst hast. Ich meine, eigentlich solltest du das ja wissen, ja? Du bist allmächtig, du weißt ja alles. Er sitzt im Knast und ihm geht's übel und komm doch mal mit. Und Jesus hätte sich aufgemacht, wäre da hingegangen und hätte ihn ermutigt, wenn er durchgekommen wäre, ja, bei Herodes dem Großen. Und wir hätten unseren Frieden, oder? Wir würden die Geschichte besser verstehen. Aber weißt du was, das wäre schlecht. Warum? Dann würdest du nämlich genau das Gleiche sagen, würdest du sagen, ja, die Bibel wieder, ja. Da geht es einem mies, der ist am Ende und er schreit einmal und Jesus steht da und ermutigt ihn, tröstet ihn und ist alles wieder in Ordnung. Aber bei mir sieht es ja ganz anders aus. Ja, weil Jesus kommt jetzt nicht zu mir und klopft mir auf die Schulter. Versteht ihr? Plötzlich macht das mehr Sinn. Plötzlich sehe ich, Moment mal, Johannes geht es ja genauso wie mir. Jesus kommt nicht zu ihm, warum auch immer. Die Frage kann ich nicht beantworten, letztendlich, warum Jesus nicht dahin geht. Aber für mich ist das ein Ansatz zu sagen, doch, er gibt uns hier eine Lektion weiter. Eine ganz wichtige Lektion. Ich möchte dir heute Morgen sagen, es geht, das sagt das Thema ja, es geht nichts verloren. Es geht nichts verloren. Wenn du dich einsetzt um Gottes Willen, wenn du dich einsetzt, um Jesus zu gefallen, für Jesus lebst, aber das, was du fühlst, ist nicht die Realität. Die Realität ist eine andere. Das ist meine Botschaft heute an dich. Und ich habe echt darüber gebetet. Und mein Eindruck ist, dass Gott an Einzelne, vielleicht nur an eine Person, genau diese Message hat. Ich bin sozusagen heute verantwortlich, dir im Auftrag von Jesus, der nicht zu dir kommen kann, genauso wie er nicht zu Johannes kam, dir zu sagen, schau auf die Realität. Ich bin heute da, um dir zu sagen, ich möchte die Brücke schlagen. Das, was Johannes nicht gehört hat, weil es irgendwie nicht ankam, weil Jesus nicht zu ihm kam, und das, was du heute nicht, bis heute nicht gehört hast, ja, sage ich dir, indem du das hier lesen kannst. Und ich möchte, dass du dir ein paar Gedanken drüber machst, und wir werden jetzt ein Lied abspielen. Das ist noch aus den 80ern. Ja, da merkt man wieder ein bisschen mein Alter, von K-Count. Das ist nämlich der Titel, es geht nichts, verloren. Und ich möchte dich ermutigen, einfach mal innezuhalten, diesen Text zu verfolgen, innerlich zu beten und einfach mal zu hören, wo Gott hier zu dir spricht. Doch mein Gott, dir noch nicht einmal.
viel von dir her.
Er lässt dir sagen, dass du ihm vor Augen bist. Das ist meine Botschaft heute Morgen. Ja? Er lässt dir sagen, hallo, Jesus hat mich beauftragt, dir zu sagen, dass du ihm vor Augen bist. Er ist dir vor Augen. Du bist ihm wertvoll, du bist ihm wichtig. Und ich möchte das anhand von diesen paar Punkten, die wir jetzt eben uns angeschaut haben, im Blick auf Johannes, dir sagen, in deiner Situation. Und das soll dich ermutigen. Wir schauen uns das mal an. Ja, wir haben eben gesagt, erstens, du bist treu. Kannst du mal weitermachen? Ja, was ist die Realität? Genau, du bist treu. Ja. Cooles Bild. Ne? Das ist nicht die Chapel. Ne? Könnte gerade die Chapel sein. So sieht es zum Glück nicht aus. Ja. Aber was soll denn das jetzt? Ich habe gedacht, was könnte man hier für ein Bild bringen? Ja, das ist so ein Bild. Irgendwo der stupide Altrach. Der Berg von Geschirr, der Berg voll Wäsche. Und das betrifft jetzt vielleicht besonders auch Familien, ja, die oftmals so in diesem Trott drin sind. Fühlen sich in der Tretmühle drin. Und Gott lässt dir sagen, Jesus lässt dir sagen, du bist treu. Ich sehe das. Ich sehe das. Es gibt einen ganz interessanten Vers im Matthäus 25, Vers 21. Da heißt es, recht so, du guter und treuer Knecht, über wenigen warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Das ist Gott. Ja? Gott sagt dir das. Du folgst ihm nach und ich möchte das zusprechen. Du bist treu und das ist ein ganz wertvolles Ding. Du bist nicht wie der andere. Du kannst vielleicht im Moment nicht Dinge tun, die du gerne tun wolltest. Johannes konnte im Moment gar nichts tun. Und er hat eine ganz düstere Zukunft gehabt vor Augen. Aber du bist treu. Und das möchte Gott dir zusprechen. Und das soll dich ermutigen. Und dann gibt es so Situationen, du lebst in vielleicht auch im Job in einer Situation drin und du fragst dich, macht das alles Sinn? Und Gott sagt dir, du bist in deiner Bestimmung. Da habe ich auch ein Bild mitgebracht. Ja, ich hoffe nicht, dass du der Linke bist, sondern der Rechte. Du bist in deiner Bestimmung, könnte man ja auch ein bisschen anders verstehen, ja. Johannes war im Knast. Und er fragt sich, was soll das sein? Ich könnte viel effektiver sein. Ich meine, Paulus war ja genauso so ein Kandidat gewesen, ja. Ich könnte viel effektiver draußen sein. Aber Jesus sagt ihm zu, dass Jesus sagt über ihm, Johannes ist in seiner Bestimmung. Johannes lebt im Auftrag. Und das ist auch meine Botschaft für dich. Aber ein Ja zu deiner Bestimmung. Gott hat ein Ja für dich. Johannes 17, Vers 18 steht, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch die Wahrheit. Und das ist entscheidend. Es ist nicht entscheidend, was du machst, sondern dass du weißt, da wo ich stehe, bin ich in der Bestimmung, die Gott für mich hat. Und es ist so tragisch, ja, dass wir oft total unglücklich sind über das, was wir tun, was wir machen, wo wir sind. Und das zieht uns runter. Und dann hat der Teufel ein total leichtes Spiel, uns kaputt zu machen. Und dann siehst du so ein Hühne von Mann Gottes wie in Johannes. Und er kommt an den Punkt und sagt, Moment, was geht hier ab? Jesus, bist du jetzt wirklich Gott oder was ist los? Und pass auf, das Nächste, du bist ein Segen. Du bist ein Segen. Kannst du das sagen? Ich bin ein Segen für die Menschheit. Ja? Fällt mir auch häufig schwer, das zu sagen. Ich bin auch so von der Kategorie derjenigen, die sich jetzt vorne hinstellen, ist doch gut, dass ihr mich habt, oder? Finde ich immer ein bisschen übel, sowas. Aber manchmal tut es gut, sich vor den Spiegel zu stellen und sagen, ich bin ein Segen. Johannes, klar, er hat mehr aufzuweisen gehabt, ja? Was er alles getan hat. Aber in dem Moment, das war ja der Ist-Zustand. Moment, für wen bin ich hier ein Segen? Ja? Und ist es überhaupt noch notwendig? Ich meine, mal ganz ehrlich gesagt, Johannes hat sein Ministry erfüllt. Jetzt war ja Jesus da. Jetzt gingen ja alle zu Jesus. Wozu braucht es da noch einen Johannes? Und vielleicht denkst du auch so. Auch dass du sagen kannst, ich bin ein Segen. Jeremia 31, Vers 3 steht, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Das hat auch wieder was mit der Bedeutung zu tun, ja, dass du bedeutend bist, dass du ein Segen bist und ein Segen sein darfst für andere Menschen. Elisabeth hat damals zu Maria gesagt, gesegnet bist du unter den Frauen. Und du bist in dieser Welt, um ein Segen zu sein, um gesegnet zu werden und ein Segen zu sein. Und dass du einfach Gott dafür dankst. Meine Botschaft ist, dir das zu sagen. Dich zu ermutigen damit. Ich muss oft daran denken, wenn man über dieses Ding spricht, du bist ein Segen, da fällt mir immer oft eine Person ein, die habe ich euch mal mitgebracht. Ja? Nick Vujicic, glaube ich, heißt er. Ja? Dieser Nick, ich meine, mal ganz ehrlich, wie kann man sagen, ich bin ein Segen? Wenn man keine Arme und keine Beine mehr hat. Auch dieser Mann ist ein Segen für die Menschheit. Er war ja auch beim Amen. Jesus House, genau. Und ganz ehrlich, ich hätte am liebsten gehabt, er hätte den ganzen Abend gesprochen. Ich habe den Eindruck, der hat seinen Mund aufgemacht, der hat 3 Minuten was gesagt und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, du hättest gar nichts gebraucht, sonst keine Musik, kein nichts. Ja, einfach den Nick vorne weil dieser Mensch sich dessen bewusst ist. Er ist irgendwann an einen Punkt gekommen und hat gesagt, ich bin ein Gesegneter des Herrn. Ich weiß nicht, wie er an den Punkt gekommen ist. Aber ich glaube, wenn er das sagen kann und von sich sagen kann, und schau mal das nächste Bild an, ich finde das total beeindruckend, ich habe das im Internet gefunden. I love living, I'm happy. Boah, ich finde das so stark, ja. Ich liebe es zu leben und ich bin glücklich. Das ist nicht irgend so ein psychologisches Ding, was da in ihm ist, ja, wenn er wüsste und so, sondern ich glaube das wirklich von Herzen, weil er das gecheckt hat. Es ist angekommen. Nun, Jesus ist auch nicht zu ihm gekommen und Jesus hat ihn nicht wiederhergestellt. Er hat ihm keine neuen Beine und keine neuen Arme gegeben. Und mit Sicherheit hat er auch viele Zweifel gehabt. Mit Sicherheit kam er an Punkten, wo er völlig am Ende war. Aber irgendwie hat es ihn erreicht, dieses Wissen und dieser Glaube. Und dann zum Schluss noch dieser Punkt, der ist ja vielleicht am heikelsten, wenn ich sage, du bist wie Jesus. Im Johannes 15, Vers 7 steht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Wenn Jesus in dir ist, dann stellt Jesus sich auf eine Stufe mit dir. Er hat sein Leben für dich hingegeben. Er hat sein Leben geopfert. Du bist ihm so mega viel wert. wenn du in einer Situation drin bist, wo du vielleicht beleidigt wirst, um deines Glaubens willen, dann ist das für Jesus so, als kommt diese Beleidigung direkt an ihn. Wenn dir jemand ins Gesicht schlägt, dann ist es, als wie jemand Jesus schlägt. Und das sind diese Punkte. Die sind so entscheidend wichtig. Und ich will das schließen mit so einem Satz, den ich so zusammengefasst habe, wo ich diese ganzen Punkte in einen Satz gepackt habe. Ich will treu, wie so ein Bekenntnis, ich will treu in meiner Bestimmung und darin ein Segen sein, weil ich sehr bedeutend bin in Gottes Augen und so immer mehr Jesus ähnlicher werde. Ja, ich habe versucht, diese fünf Begriffe, die fünf Dinge, die Jesus über Johannes sagt, die aber leider Johannes nicht erreichen und die Jesus über dich sagt, wenn du ihm treu nachfolgst, ja, wenn du mit ihm unterwegs bist und die dich vielleicht bis heute nicht erreicht haben. Und vielleicht ist heute ein Durchbruch in deinem Leben. Vielleicht ist heute ein Durchbruch in deinem Leben, dass du wissen kannst, jawohl, ich bin mit Jesus unterwegs. Und es ist gut und es erreicht mich heute. Es ist so, als ob Jesus zu mir kommt. Also merkst du, wir haben einen gewaltigen Bonus im Gegensatz zu dem, was Johannes hier hat. Johannes muss tatsächlich unten durchgehen. Aber für mich ist das so, dass die Lukas, der Arzt, diese Geschichte hier niederschreibt und Jesus das hier macht, erlebt. Es gibt nochmal eine andere Geschichte mit dieser Frau, die ein krankes Kind hatte und Jesus macht erst gar nichts, um dieses Kind zu heilen. Damit gibt Jesus uns auch eine Lektion. Genau das Gleiche hier wieder. Wir haben den Eindruck, Jesus begegnet uns komisch. Aber er lässt dir sagen, dass du ihm vor Augen bist. Und das soll dich ermutigen. Auf deinem Weg der Nachfolge. Und vergiss das niemals. Vergiss das niemals. Er kennt dich, bevor du überhaupt geboren warst. Er hat dich begleitet in deiner Kindheit. Er hat all die guten und die schlechten Dinge gesehen. Er hat an dir gearbeitet durch seinen Heiligen Geist bis zu dem Punkt, wo du dein Leben Jesus anvertraut hast. Er hat dich neu gemacht. Er hat dir deine Sünden vergeben. Er hat dich gefüllt mit seinem Heiligen Geist. Und er ist mit dir unterwegs. Und da, wo du jetzt sitzt, ist nicht irgendwas Komisches und Jesus hat mich verlassen und es hat alles keinen Zweck. Das will der Teufel dir einreden. Und das redet er uns oft auch ein durch unsere eigene Psyche, durch unsere eigene Emotionen. Und wie schnell passiert das auch bei mir? Wie schnell passiert das? Ich stehe vielleicht jetzt hier noch und predige und bin voll begeistert und überzeugt davon, es kann sein, in einer Stunde sitze ich genau wie Johannes in diesem Loch drin. Und dann möge es so sein, dass ich mich daran erinnern kann. Ja, wenn mich plötzlich nichts mehr erreicht, wenn nichts mehr ankommt, dass mich das erreichen kann. Lass uns aufstehen und beten. Ja, und wie wir das eben gehört haben in diesem Lied, es geht nichts verloren. Es geht nichts verloren. Oder im Englischen heißt es ja, it's never for nothing. Es passiert nichts aus Zufall. Und Herr, ich spreche hier im Namen meiner Brüder und Schwestern, die dich kennen, die dir nachfolgen, die vielleicht in einer Phase ihres Lebens sind, wo sie frustriert sind, wo sie genau diese Worte vom Johannes am Mund haben. Ja, okay, Jesus, bist du jetzt Gott oder nicht? Oder soll ich mal noch länger warten? Ich spreche im Namen meiner Brüder und Schwestern, die frustriert sind, die mit ihrem Schicksal hadern, die sich alleingelassen fühlen, obwohl sie dir nachfolgen, obwohl sie dich suchen im Gebet, obwohl sie immer wieder neue Anläufe machen. Und Herr, ich komme hier stellvertretend für meine Brüder und Schwestern vor dir, um dir halt eben das auch zu sagen. Um dir zu sagen, Herr, wir wollen dir treu sein. Wir wollen treu sein in unserer Bestimmung. Du hast uns zum Segen gesetzt und wir wollen ein Segen sein. Herr, und wir wollen wieder neu wahrhaben, dass wir bedeutend sind in deinen Augen. Wir haben das ja vorhin gehört, dass der Kleinste in deinem Reich menschlich gesehen noch größer ist wie Johannes der Täufer. Du hast alles getan für uns. Und Jesus, wir wollen dir ähnlicher werden. Halleluja, danke, dass du hier bist. Du hast das gute Werk, was du in uns angefangen. Das wirst du vollenden, das wirst du weiterführen. Wir haben eine wunderbare Perspektive. Komm, du Heiliger Geist, und rühre uns jetzt an.